die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Herzlich willkommen zu dieser Folge, die heute etwas anders sein wird, denn das wird die allererste Solo-Folge sein, bei die ich für den Bypreneur-Podcast machen werde. Was ist der Hintergrund? Wir wollen nach der ersten Staffel, mit der sind wir sozusagen als Hypothese gestartet, dass wir gesagt haben, wir wollen eine erste Staffel für Bypreneur produzieren, möchte ich in der 20. Folge einfach mal ein Resümee ziehen und einfach mal gucken, was ist denn eigentlich in den letzten 20 Folgen passiert. Was erwartet dich in dieser Folge? Warum dieser Rückblick? Warum genau jetzt? Wir werden uns die 20 Folgen im Schnelldurchlauf angucken. Nicht alle im Detail, aber wir werden über ein paar Gäste, über ein paar Themen, ein paar wichtige Insights nochmal detailliert sprechen. Ich werde nochmal meine ganz persönlichen vier großen Learnings aus den 4 Monaten Bypreneur herausziehen. Und dann möchte ich gerne ein bisschen einen Ausblick geben, wo geht die Reise eigentlich hin? Wie ist die Weiterentwicklung? Der Titel hat sich ein bisschen geändert beziehungsweise wurde erweitert. Genau, hier möchte ich euch als Zuhörer gerne abholen, wohin die Reise geht. Und am Ende des Tages natürlich auch daran teilhaben, wie die Gedanken sind. Und würde mich natürlich auch sehr freuen, die Format mit euch gemeinsam weiterzuentwickeln. Ja, starten wir vielleicht rein. Warum eigentlich ein Resümee und warum jetzt? Wir haben angefangen mit einer Hypothese und vielmehr mit einer Frage. Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, wir haben eigentlich genug Unternehmen, die zum Verkauf stehen. Wir glauben, dass wir sozusagen genug Nachfolger haben, die eigentlich Interesse hätten, ein Unternehmen zu übernehmen. Wir haben auch eigentlich genug Kapital, also sei es sozusagen bei den normalen Bankinstituten als auch Investoren. Aus unserer Hypothese würde man sagen, wir haben eigentlich genug Geld, was zur Verfügung steht. Und als letztes haben wir genug Wissen. Also das waren sozusagen die 4 Ingredients, die 4 Dinge, die bei denen wir uns die Frage gestellt haben, was davon fehlt eigentlich? Was ist das, was uns am meisten am Markt gerade fehlt? Und warum in dieser Konstellation finden wir sozusagen nicht zusammen? Und diese Frage, die habe ich eigentlich relativ vielen Gästen immer gestellt. Also gibt es genug Unternehmen, die zum Verkauf stehen? Gibt es genug Nachfolger? Haben wir genug Kapital? Und haben wir genug Wissen? Und gerade da hat sich sozusagen herauskristallisiert, dass am Ende des Tages der Engpass in den meisten Fällen sozusagen der qualifizierte Nachfolger der tatsächliche Engpass ist, dass das sozusagen so ein bisschen das ist, was wir über die vergangenen 3 Monate für uns versucht haben rauszuschälen. Das Resümee, das wir ziehen, hat eigentlich auch einen Grund, weil wir tatsächlich versucht haben, diese Grundhypothese, mit der wir gestartet sind, anhand von einem Spannungsbogen zu erläutern und zu verstehen. Also wir haben wirklich versucht, bevor wir mit Bypreneur an den Start gegangen sind, zu sagen, wir wollen verstehen, wie funktioniert eigentlich Unternehmensnachfolge und insbesondere Acquisition Entrepreneurship. Vielleicht so ein bisschen noch zum persönlichen Hintergrund. Ich bin selber Unternehmer, Tech-Unternehmer. Ich habe 2 Software-Startups aufgebaut und verkauft und bin nach dem letzten Exit dann an den Punkt gekommen, dass ich verstehen wollte, ist denn sozusagen eigentlich das nächste Thema, was ich jetzt angehe, wirklich noch ein neues Startup? Oder kann ich eigentlich auch in eine Unternehmensnachfolge gehen? Und kann ich mir eigentlich nicht mein Unternehmen, ich sag mal, Schritt für Schritt aufbauen, indem ich in die Unternehmensnachfolge gehe? Und der Podcast sollte in dem Fall eben die Möglichkeit sein, das Ganze zu eruieren, da tiefer reinzugehen, ein Netzwerk aufzubauen, mit interessanten Persönlichkeiten sprechen und deren Geschichte zu erfahren. Was wir gemacht haben, ist, dass wir tatsächlich herangegangen sind und quasi diese Journey, die so eine Unternehmensnachfolge verläuft, dass wir diese Journey versucht haben, in den verschiedenen Folgen darzustellen. Also in erster Linie wollten wir erstmal einen Überblick über das Thema überhaupt bekommen. Wir wollten erstmal verstehen, was ist denn eigentlich Acquisition Entrepreneurship oder Entrepreneurship through Acquisition. Beide Begriffe finden sich sozusagen immer wieder in der Szene wieder. Wie ist es eigentlich sozusagen im deutschen Markt? Was gibt es für verschiedene Modelle? Das Search Fund Modell, die anderen Modelle, die eher sozusagen self-funded sind. Und Genau, haben dann begonnen, uns eigentlich tiefer reinzugraben und haben eigentlich wollten verstehen, wie finde ich eigentlich überhaupt ein Unternehmen? Wie komme ich mit einem Unternehmensnachfolger eigentlich erstmal in Kontakt? Wie kann ich dann mit ihm einen möglichen Kaufpreis tatsächlich aushandeln? Genau, wir sind mit Rechtsanwälten über das rechtliche Thema durchgegangen, haben das dann nochmal von der steuerrechtlichen Seite uns angeguckt, was bedeutet das denn sozusagen auf der steuerlichen Seite, was gibt es da zu beachten. Wir haben uns angeguckt, was dann eigentlich sozusagen auf uns zukommt, wenn wir die ersten 100 Tage im Betrieb haben, also womit starten wir eigentlich, was sollten wir unbedingt tun und wovon sollten wir uns ganz bewusst die Finger lassen. Genau, und mit dieser heutigen Folge möchte ich so ein bisschen jetzt ein Resümee ziehen, diese Reise, die es braucht, sozusagen von Anfang, von der Entscheidung, ich habe als Unternehmensnachfolger Interesse daran, ein Unternehmen zu übernehmen, bis hin zu, ich habe tatsächlich übernommen und bin jetzt als Geschäftsführer im Driver's Seat und habe hier tatsächlich ein Unternehmen übernommen. Genau, vielleicht nochmal so ein bisschen so ein paar Zahlen, die uns in der letzten Zeit über den Weg gelaufen sind. Wenn man sich so ein bisschen die demografischen Kurven anguckt, dann merken wir, dass so zwischen 60% und 70% aller Unternehmenslenker irgendwo über 55 Jahre alt sind. Das heißt, wenn wir dem demografischen Wandel weiter folgen, kommen wir an den Punkt, dass wir tatsächlich in den nächsten 10 Jahren viele Unternehmenslenker haben, die ganz bewusst ihr Unternehmen in die Unternehmensnachfolge geben wollen. Genau, ein Teil davon, das sind meistens so 40% Familienunternehmen, können die Nachfolge intern lösen. Das heißt, wir haben aber dennoch einen durchaus signifikanten Teil an Unternehmen, die bisher noch nicht über die Unternehmensnachfolge nachgedacht haben, beziehungsweise die tatsächlich gerade dort stehen und sich die Frage stellen, wie geht es eigentlich mit diesem Betrieb weiter? Das sind kleine Friseurbetriebe, das ist vielleicht auch die Imbissbude von nebenan. Das ist aber im Zweifel sozusagen auch der Mittelständler, wo der Unternehmenslenker eben vielleicht relativ erfolgreich das Unternehmen vorangebracht hat und aufgrund des Erfolges vielleicht gar nicht so sehr auf die eigene Endlichkeit geschaut hat. Wo soll es eigentlich denn sozusagen für mich irgendwann mal zu Ende sein und was für eine Leistung oder was für eine Idee habe ich denn eigentlich davon, dieses Unternehmen auch irgendwann in neue Hände zu geben? Es kommt ungefähr die Zahl 500.000 Betriebe, die bis 2030 einen Nachfolger suchen. Die Zahlen schwanken. Ich glaube, da gibt es sozusagen mal die größere Zahl und da gibt es mal kleinere Zahlen. Aber das, was wir festhalten können, ist, dass wirklich eine signifikante Anzahl an mittelständischen Unternehmen auf der Suche sind, in den nächsten 10 Jahren sich mit dem Thema Unternehmensnachfolge auseinandersetzen müssen und dabei teilweise eben das Thema sozusagen familieninterne Nachfolge sich vielleicht sozusagen erhofft haben, in dem Fall aber vielleicht irgendwie auch teilweise gar nicht möglich ist, weil es vielleicht keine Nachfolgerin oder keinen Nachfolger gibt und in dem Fall quasi nur eine externe Nachfolge zur Verfügung steht oder nur in Frage kommen kann und in dem Fall eben die Frage eben auch da ist, wie übergebe ich eigentlich ein Unternehmen in neue, frische Hände. Der spannende Part, den wir dabei immer wieder gesehen haben, ist, dass das, wenn wir uns ein bisschen nochmal in die Rolle des Verkäufers oder des Unternehmers versetzen, der in die Unternehmensnachfolge geht, müssen wir sozusagen anerkennen, dass das etwas ist, was so jemand noch nie gemacht hat. Das heißt, da gibt es verschiedene Akteure, die eben ja verschiedene Informationen ins Ohr flüstern. Da gibt es vielleicht den Bekannten, der auch ein Unternehmen hat, der vielleicht schon eine Lösung dafür gefunden hat, der aber im Zweifel sozusagen gar nicht so richtig mitreden kann. Dann gibt es natürlich den Steuerberater, der sehr, sehr nah am Unternehmen dran ist, der oft auf Zuruf und auf Nachfrage natürlich eben auch bei der Unternehmenstransformation und bei dem ganzen Thema irgendwie mitreden kann. Und dann gibt es meistens ja irgendwie noch weitere Netzwerke. Man fängt dann irgendwann nochmal an, mit der Familie darüber zu sprechen. Man fängt vielleicht an, wenn es Führungskräfte gibt, auch mit den Führungskräften zu sprechen. Insbesondere, man beginnt mit den Führungskräften zu sprechen. Und da ist, glaube ich, auch der große Knackpunkt, da zu verstehen, kann ich mit den Führungskräften eigentlich über das Thema schon sprechen? Also sind die A in der Lage, also sehe ich in einem dieser Führungskräfte eigentlich einen potenziellen Nachfolger? Oder traue ich mir es überhaupt gar nicht zu, mit Führungskräften irgendwie zu sprechen, weil dann sende ich ja das Signal, dass ich bisher sozusagen über das Thema Unternehmensnachfolge noch gar nicht gesprochen habe. Also hier muss man tatsächlich etwas genauer hingucken. Da gibt es eben noch ganz, ganz viele ungelöste Unternehmensnachfolgen oder Nachfolgelösungen, die bis zu dem Zeitpunkt eben noch nicht gelöst sind. Lass uns ein bisschen in die Folgen reingucken und ein bisschen Revue passieren. Was ist eigentlich über die letzten Folgen passiert? Wir sind mit Pierre in das Gespräch gegangen und wollten verstehen, was ist eigentlich das Thema Acquisition Entrepreneurship überhaupt? Search Funds sind in den USA seit Jahrzehnten etabliert. Und auch in Spanien und auch in Italien gibt es quasi dieses Modell schon wirklich seit 30, 40 Jahren. Und wir im deutschsprachigen Raum entdecken dieses Konzept eigentlich erst seit ein paar Jahren. Also tatsächlich steckt es hier in Deutschland eben noch in den Kinderschuhen. Es gibt erste Akteure, die sich damit auseinandersetzen, die das Investmentvehikel dahinter auch verstanden haben. Auch wenn es sozusagen auch hier schon Akteure gibt, die Pionierarbeit geleistet haben, muss man sagen, dass das Thema Acquisition Entrepreneurship hier in Deutschland eben noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Pierre hat so ein bisschen uns erklärt, warum sich das eigentlich gerade ändert. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir eben gerade jetzt beginnend mit dieser Nachfolgewelle und mit dieser Welle an Unternehmensnachfolgern eben auch ein ganz, ganz großes mediales Interesse daran bekommen, um zu verstehen, was für Lösungen gibt es eigentlich für den deutschen Mittelstand und wie können wir eigentlich dazu beitragen, dass die ganzen kleinen Unternehmen, die es da draußen gibt, dass die eigentlich dann tatsächlich auch einen Unternehmensnachfolger findet. Genau. Und wir haben mit ihm natürlich ganz intensiv darüber gesprochen, welche Fehler Searcher am häufigsten machen. Das Spannende an Pierre ist, Pierre kann eben auf einen relativ guten Fundus an Unternehmerwissen zurückgreifen, weil er einfach in den letzten Jahren auch wirklich unternehmerisch tätig war. Und das Spannende daran ist eben, dass er auch wirklich das Pierre wirklich Unternehmerblut in sich trägt. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, den er hat. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht zu anderen Searchern, die vielleicht eben noch ein bisschen früher dran sind, die eher sozusagen aus dem theoretischen Wissen agieren und nicht so sehr aus dem praktischen Wissen. Wir haben sozusagen eben mit ihm ganz gut beleuchten können, was dort eben auch dazu führt, dass Unternehmensabbrüche eben nicht zustande kommen. Wir haben in der Folge 5 mit Severin, wir haben uns das Thema Unternehmensbewertung angeguckt. Wir haben versucht, einfach zu erklären, wie eine Unternehmensbewertung eigentlich funktioniert. Was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten, zu einer Unternehmensbewertung eigentlich zu kommen? Wie kann man sich daran robben? Da finden ja sozusagen immer zwei Akteure, die versuchen, am Ende des Tages einen Preis zu finden, mit dem sich beide Parteien halbwegs wohlfühlen. Was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten, sich da ein bisschen ranzurobben? Und was gibt es sozusagen denen eben auch für Möglichkeiten, das vorwegzudenken? Also von der DUB gibt es natürlich die ganz veröffentlichten Multiples, die auch in Zukunft jetzt immer regelmäßig rauskommen. Das ist natürlich total hilfreich. Dann haben wir auch darüber gesprochen, welche Risiken aus der Due Diligence eben dann auch Einfluss auf die Unternehmensbewertung haben. Und dann auch nochmal spannend, wie kann ich denn eigentlich als Verkäufer mich exit-ready machen? Was kann ich eigentlich tun, damit ich wirklich das vorbereitet habe, um dann im Exit-Prozess auch einfach wirklich gut aufgestellt zu sein, damit ich dann eben auch meinen Wunschpreis oder meine Wunschunternehmensbewertung entsprechend gut argumentieren kann. Ein spannender Kern-Insight war für mich, dass der Preis selten das ist, woran ein Deal wirklich scheitert. Ja, viel häufiger ist es eigentlich, dass ein Deal scheitert daran, zum Beispiel schlechte Vorbereitung, falsche Erwartung von einer der Parteien, mangelnde Transparenz. Auch hier, wenn Parteien den Datenraum nicht so transparent zur Verfügung stellen, BWAs verzögert oder gar nicht kommen, dann sind das natürlich Indizien dafür. Da ist vielleicht was im Busch, da will jemand vielleicht eben dann doch nicht ganz alles zeigen und dementsprechend ist es natürlich schwierig für den Käufer auch wirklich selbstbewusst sich auf eine Unternehmensbewertung dann einzulassen und den Kauf dann auch wirklich abzuschließen. In der Folge 8 haben wir mit Jens Freiler darüber gesprochen, wie eigentlich der ganze emotionale Part den ja doch sehr rationalen Part beeinflusst. Jens ist M&A-Berater, hat viele Deals sozusagen dann von beiden Parteien, hat beide Parteien betreut und kennt natürlich so diesen Dealprozess relativ genau. Das Kerninsight war, Deals scheitern eigentlich nicht beim Notar, sie scheitern in der Kommunikation, im Vertrauen, in der Fähigkeit, Unsicherheit auszuhalten. Und genau, Jens hat einige Praxisfälle mitgebracht, die dann eigentlich sozusagen dazu geführt haben, dass wir so ein bisschen auch Hintergrundinfos bekommen haben, woran so ein Deal eigentlich scheitern kann. In der Folge 11, wir haben mit Lucy gesprochen. Lucy, ganz junge Nachfolgerin, die hat mit 28 ein Unternehmen übernommen und erzählte eben auch, externe Nachfolge ist eben kein Sprint. Ja. Ein Kerninsight, und das war sozusagen auch nochmal sehr, sehr bezeichnend dafür. Lucy hat irgendwie nochmal deutlich aufgezeigt, was es eigentlich emotional bedeutet, als junge Frau in ein bestehendes Team reinzugehen, insbesondere dann auch noch im Handwerk mit 20 Jahren Betriebszugehörigkeit, also Kollegen, die einfach über so viele Jahre in diesem Handwerksbetrieb bereits arbeiten, und hat auch dann nochmal geteilt, wie es ihr gelungen ist, dann eben trotzdem diese Führungsrolle für sich einzunehmen. Sönke, der hat nochmal sehr schön aufgezeigt, wie er differenziert zwischen dem Thema eben Search Fund und auch der Self-Funded Variante. Er hat selber eigene Unternehmen aufgekauft ohne externes Kapital von Investoren und hat eben nochmal sozusagen aufgezeigt, was für Möglichkeiten es eigentlich gibt, das Ganze so aufzubauen, dass man eben in seinem Fall, sagte er nochmal ganz bewusst, eben nicht abhängig von Investoren ist. Und die Folge 10 mit Max Späthe, da geht es eher um die Integration, der spannende Part, was passiert eigentlich nach der Unterschrift, was passiert eigentlich, wenn wir den Deal geclosed haben, wie sind denn eigentlich die ersten 100 Tage, was passiert eigentlich, wenn ich das erste Mal Chef bin und in dem Fall tatsächlich mich jetzt wirklich dahinsetzen muss und meine Mannschaft begrüßen darf und sagen darf, okay, ich bin der neue Unternehmensinhaber und mit mir geht es jetzt hier weiter. Aus diesen ganzen Gesprächen, und das finde ich nochmal ein bisschen interessant, das auch so ein bisschen für mich rauszunehmen und für mich ein bisschen zu reflektieren, was waren eigentlich die 4 großen Learnings, die ich aus diesen 20 Gesprächen wirklich mitgenommen habe. Learning 1 für mich war in erster Linie, das Mindset entscheidet vor dem ersten Anruf. Also die große Hürde ist eben das Bild, was ich als Searcher eventuell eben von mir selber habe. Ja, die Frage, bin ich eigentlich der Typ, ne, der wirklich ein Unternehmen führen kann? Bin ich in der Lage, mit einem anderen Unternehmer auf Augenhöhe zu sprechen? Und bin ich eigentlich so weit gerüstet, dass ich sozusagen auf all die Fragen eine Antwort habe, die ein potenzieller Unternehmensverkäufer hat, um ihn zu überzeugen, dass er auch das Unternehmen an mich überträgt. Was war das Learning 2? Der Kauf ist der Startschuss und nicht der Zielpunkt. Ja, Industrie, Bewertung, Finanzierung, darüber reden wir die ganze Zeit. Über das, was nach dem Signing eigentlich passiert, redet fast niemand. Ja, also wie sichern wir eigentlich die ersten 90 Tage ab? Wie gewinnst du eigentlich das Vertrauen deines Teams? Ja, das eigentlich ja den Chef oder den ursprünglichen Chef seit 15 Jahren kennt und du als neuer Inhaber eigentlich da reinkommst. Wie gestalte ich eigentlich diese Übergabe? Ja, was gibt es eigentlich so eben für 90, 180 Tage Pläne? Wie gelingt eigentlich so eine gute Integration, um dieses Unternehmen, das ich eventuell erworben habe, eben auch dann gut zu übernehmen? Wenn der Verkäufer jetzt gleichzeitig auch wirklich an mich übergibt, welche Strategien und Ideen gibt es denn eigentlich, dass ich dann wirklich auch operativ in die Führung gehe? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer blinder Fleck der gesamten ETA-Community. Learning Nummer 3, Finanzierung ist handhabbar, wenn man vorbereitet ist. Und die Finanzierungsfrage, viele Searcher stellen die Finanzierungsfrage eben zu weit hinten, ja, und gehen mehr unvorbereitet sozusagen in die Themen rein. das, was wir gelernt haben, die meisten Banken oder Förderinstitute, Mezzaningeber wollen eigentlich einen wirklich gut vorbereiteten Käufer, ja. Die wollen keinen Superhelden-Track Record. Learning Nummer 4, der deutschsprachige Markt ist bereit und erwartet nicht, ja. Die Nachfolgewelle läuft. Jetzt ist das gerade ein heißes Thema, nicht in den nächsten 5 Jahren. Und eben, ich glaube, wer heute anfängt, sich zu positionieren, wer Wissen aufbaut, wer Netzwerke knüpft, wer Gespräche führt, der hat eben einen strukturellen Vorteil gegenüber denen, die eben noch warten. Ja, gleichzeitig, der Markt ist eben auch noch nicht professionalisiert. Ja, die meisten Vermittler, die meisten Vermittlungen laufen eben noch informell. Ja, wie es gibt sozusagen natürlich die ganzen M&A-Netzwerke, es gibt Deal-Sourcing-Plattformen und so weiter und so fort. Und dennoch ist sozusagen, dass ein Großteil der Deals eben informell über die Bühne läuft. Ja. Und also wer sich wirklich als ernsthafter, vorbereiteter Käufer zeigt, wird sichtbar und wird auch wahrgenommen. Also das wäre jetzt eben die Möglichkeit, da wirklich reinzugehen. Eine spannende These, die ich mitgenommen habe, ist, die meisten Unternehmen skalieren nicht ihr Business, sie skalieren ihr Chaos. Und das habe ich so sehr mitgenommen aus der Folge 13 mit Mio, dass ich nochmal für mich reflektiert habe, wie sehr und wie wichtig es ist, für beide Parteien eigentlich ihre Hausaufgaben zu machen. Also für die Verkäuferpartei, dass ich wirklich weiß ich sozusagen, wo meine ganzen Unterlagen liegen. Bin ich vorbereitet auf kritische Fragen? Habe ich die nächsten 3 bis 5 Jahre irgendwie einen Plan, dass ich wirklich exit ready bin? Und auf der anderen Seite, wenn ich Käufer bin, weiß ich, was ich mir zutrauen kann? Ja, was kann ich denn überhaupt finanzieren? Wichtig nochmal, wenn es dann wirklich reell wird, will ich wirklich aufs Land ziehen? Oder habe ich aufgrund von familiären Bedingungen gar nicht die Möglichkeit, dorthin zu ziehen, wo ich eventuell ein Unternehmen übernehme? Also ich würde sagen, beide Parteien brauchen eigentlich viel, viel Vorbereitung und brauchen eben wirklich Struktur und Klarheit. Wenn wir sozusagen diese Struktur und Klarheit nicht vorweg entwickelt haben, dann skalieren wir in ein Chaos hinein. Und das gilt für beide Parteien. Wie geht's jetzt eigentlich mit dem Podcast Bypreneur weiter? Vielleicht habt ihr schon gesehen, der Titel Bypreneur wurde ergänzt um 3 Begriffe, Buy, Build and Grow. Und die bilden so ein bisschen eigentlich das Grundfundament ab von den Themengebieten, denen wir uns etwas tiefer widmen wollen. Wir wollen im Thema Buy nochmal tiefer reingehen. Wie funktioniert guter Dealflow? Was habe ich für Möglichkeiten, um gute Deals zu sourcen, wollen mehr über Bewertungen, über DDs sprechen, welche Finanzierungsinstrumente gibt es eigentlich und genau, was gibt es eigentlich gute Techniken im Bereich Verhandlung und Closing. Dann der zweite Teil, Build. Wir wollen nochmal näher gucken, eigentlich 100 Tage seit Übernahme. Was passiert in den ersten 100 Tagen? Wie können wir eigentlich das Thema Team und Kultur angehen? Ja, gibt es besondere Dinge, auf die wir achten müssen, nochmal Prozesse oder müssen wir vielleicht irgendwie besondere Systeme einführen? Also wie gelingt es eigentlich wirklich, die Führung von so einem Betrieb zu übernehmen? Und sei er mit 10 Mitarbeitern oder hat er 100, also in beiden Situationen. Genau, und der dritte Teil, der ist sozusagen für mich auch nochmal irgendwie total spannend. Was bedeutet eigentlich Skalierung? Also Skalierung zum einen organisch, was für Systeme baue ich eigentlich, wenn ein Betrieb über die, ich sag mal, 50, über die 80, über die 100 Mitarbeiter hinausgeht und wir eigentlich wirklich eine dynamische Skalierungslogik integrieren wollen. Ja, was bedeutet das eigentlich? Was müssen wir dafür tun? Aber auch der anorganische Teil zu sagen, kann ich eigentlich skalieren über weitere Akquisitionen? Was bedeutet das? Also wir wollen uns Roll-up-Modelle angucken, Buy-and-Build-Strategien angucken. Wir wollen auch ein bisschen in den etwas größeren Teil reingucken und sagen, wenn wir mit Investoren sprechen, die wirklich sozusagen diesen Teil strategisch angehen, wie gehen die vor, was sind eigentlich da spannende Cases. Ja, wir wollen uns auch ein bisschen angucken, was bedeutet denn dann wiederum unsere Exit-Vorbereitung. Ja, wenn wir davon ausgehen, es braucht irgendwann einen Exit, ja, also auch wir sind irgendwann endlich, auch wir müssen irgendwann in die Unternehmensnachfolge zu gehen, was müssen wir eigentlich tun, um Exit-ready zu sein? Ja, und wir wollen ein bisschen gucken, was bedeutet eigentlich sozusagen Portfolio-Denken? Also wie müssen wir uns aufstellen, dass wir dann in der Lage sind, so ein bisschen auch Synergien zu heben und wie funktioniert ein gutes Portfolio? Genau, soweit zur Zukunft des Podcastes. Wir wollen eben, wenn wir zurück an die Hypothese denken, mit der wir in den Podcast gestartet sind, dann wollen wir eben dazu beitragen, dass mehr Wissen eben helfen kann, das Thema Unternehmensnachfolge eben zu lösen oder wenigstens ein bisschen zu lindern. Also wir brauchen sozusagen mehr kompetente Unternehmensnachfolger und da wollen wir mit Bypreneur eben ganz bewusst dazu beitragen. Was wird es da von uns geben? Wir werden mehr Hintergrundgeschichten erzählen, wir werden Playbooks erstellen, wollen über Use Cases sprechen, die helfen. Wie haben es sozusagen verschiedene Searcher gemacht und werden Events dazu im deutschsprachigen Raum machen. Und genau, wollen sozusagen zu diesem Community-Gedanken auch eben beitragen. Dann bleibt mir zu guter Letzt einfach nur noch mal Danke zu sagen für 20 Folgen zuhören, die Informationen, die ihr gehört habt, für eure Fragen, für euer Vertrauen und dass ihr dran geblieben seid. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann lasst mir doch ein Abo auf Spotify, auf YouTube, auf Apple Music da und liked die Folge, kommentiert sie gerne. Das hilft immer, um nochmal ein bisschen breitere Sichtbarkeit zu erreichen. Genau, und schickt mir gerne, wenn ihr weitere spannende Gäste habt, mit denen ich auf jeden Fall sprechen sollte. Vielen, vielen Dank und bis bald.